Lass uns über Politik reden.
Der Podcast mit Anja Schöpe
und Alexander Lorz. Hallo.
Ja, wir freuen uns, dass ihr alle wieder da seid.
Und sagen herzlich willkommen zur nächsten Folge Lass uns über Politik reden. Beim letzten Mal haben wir vor der Bundestagswahl über dieselbe gesprochen. Jetzt sind wir ein paar Tage nach der Bundestagswahl und natürlich wollen wir heute auf das Ergebnis und was denn das heißt schauen.
Ja, das liegt ja in diesen Zeiten absolut nahe und wir sind auch mal gespannt. Wir haben immer so ein paar Tage Zeitverzug zwischen Aufnahme und Publikation. In diesen Zeiten weiß man nie, was in diesen Tagen alles passieren kann, aber wir sind mal zuversichtlich, dass vielleicht über die tollen Tage sich politisch nicht so viel tun wird und danach betrachten wir die Sache einfach nochmal neu.
Ich finde es natürlich klasse, jetzt mit dir die Situation, die jetzt entstanden ist, mal einzuordnen. Vielleicht auch ein bisschen an der einen oder anderen Stelle auch hinter die Kulissen mal wieder zu schauen.
Ja, das hoffen wir, empfinden Sie ihr alle an den Geräten genauso, wenn Sie das hören.
Wie war denn für dich der Wahlabend, die Wahlnacht? Sagt man dann Wahlnacht?
In diesem Fall war es definitiv eine Wahlnacht. Ja. Manchmal ist es auch nur ein Wahlabend, aber diesmal war es eine Wahlnacht.
Und dann ging es ja am nächsten Tag gleich nach Berlin zum Bundesvorstand, bist du dann geflogen. Also wie war dein Eindruck? Wie war die Stimmung? Wie hast du das wahrgenommen? Und wie war so deine eigene Gefühlslage?
Also es war wirklich eine sehr kurze Nacht. Das lag aber daran, weil ja nun mal das vorläufige amtliche Endergebnis erst so gegen 2 Uhr morgens kam. Und wir mussten ja auf das vorläufige amtliche Endergebnis warten, um sowohl übrigens hier in Wiesbaden, also in meinem Kreisverband, sicher zu sein, was das Bundestagsmandat angeht, als auch was die Mehrheit insgesamt angeht. Denn wir haben ja alle gesehen, dass BSW, also das Bündnis von Frau Wagenknecht, stand ja den ganzen Abend lang auf der Kippe. Keiner hat eine Prognose gewagt. Ich meine, am Ende waren es etwas über 13.000 Stimmen, die fehlten zur 5%-Hürde. Das ist bei ungefähr 60 Millionen Wahlberechtigten, die wir in Deutschland haben, nicht so viel. Und deswegen stand wirklich eigentlich erst nach der Auszählung des letzten Wahlkreises fest, dass das BSW es nicht geschafft hat, in den Bundestag zu kommen. Und wenn sie es geschafft hätten, dann wären wir, glaube ich, erstens ziemlich in Verlegenheit, was überhaupt mögliche Regierungs- und Koalitionsoptionen im Bund angeht. Und zweitens hätte Wiesbaden dann keinen Bundestagsabgeordneten mehr gehabt. Und beides waren keine so erfreulichen Aussichten. Und deswegen haben wir alle wirklich sozusagen bis zum Schlusspfiff gezittert.
Einfach ins Bett gehen und morgens sich das Ergebnis angucken, kommt natürlich nicht in Frage. Ne?
Nicht so richtig. Geht nicht.
Nun ist das in der Richtung ja nochmal gut gegangen, aber man muss schon sagen, alles irgendwie doch nochmal gut gegangen, weil ja, es doch ein bisschen scharf an dem, oh Gott, was machen wir denn jetzt, vorbeigeschraubt ist, oder?
Absolut, also ich meine, gut, klar, wir betrachten es ja hier, das legen wir immer offen, wir betrachten es ja schon immer ein bisschen parteiisch aus der Unionsperspektive, das ist definitiv gut gegangen, aber ich würde tatsächlich auch sagen, auch insgesamt, weil ansonsten wäre ja wirklich nur noch eine Kenia-Koalition gegangen, also CDU mit Rot und Grün. Und ob man das überhaupt hätte eingehen können, wäre schon fraglich gewesen. Ich meine, wir haben gerade so schlechte Erfahrungen mit einer Dreierkombination gemacht. Also die Neuauflage davon mit zwei Parteikombinationen, die weltanschaulich wirklich weit auseinanderliegen, die dann aber in dieser Koalition praktisch gleich stark gewesen wären. Also das ist normalerweise eigentlich ein sicheres Rezept für ein Desaster. Und deswegen ist es schon sehr gut, dass das nicht als einzige Option am Ende übrig geblieben ist.
Gleichzeitig ist das Wunschziel 30 plus X nicht erreicht für die CDU und auch das zweite Wunschziel, sich einen Koalitionspartner aussuchen zu können. Also so dieses Hessen-Modell. Ne? Entweder wäre es mit der SPD möglich oder mit den Grünen. Das hat beides nicht geklappt. Wie war die Stimmung denn dann am Montag in den Gremien in der CDU?
Also das Letzte hat man natürlich eh nicht in der Hand, wie viele Koalitionsoptionen man bekommt, weil das hängt ja immer davon ab, wie die anderen abschneiden. Und man kann ja in einem solchen Wahlkampf immer nur für sich selber kämpfen und versuchen selber so gut wie möglich rauszukommen. Und da muss man halt sehen, was sich um einen herum noch so versammelt. Also insofern war das natürlich schade, wäre natürlich andersrum der Traum gewesen. Aber das ist etwas, dem trauert man nicht lange hinterher, weil ich meine, das ist halt eine historische Ausnahmesituation, die wir in Hessen nach der Landtagswahl hatten. Da darf man sich freuen, wenn man dieses historische Glück hat. Aber man darf nicht darauf spekulieren oder gar versuchen, irgendwie davon auszugehen, dass man dieses Glück sozusagen regelmäßig hat oder bei einer bestimmten Wahl hat. Was das andere angeht, die 30, ich meine, das ist natürlich eine symbolische Linie, ist auch klar. Also letzten Endes ist es für die Mehrheitsverhältnisse, auch für die politischen Kräfteverhältnisse, egal ob man 29 oder 31% hat, solange die parlamentarische Mehrheit stimmt. Aber es ist psychologisch wichtig. Und es wäre psychologisch ohne Zweifel, hätte es der Union gut getan, über den 30 zu landen, vor allem nachdem sie ja wochenlang, monatelang in den Umfragen eigentlich immer drüber war. Die 28,6 sind jetzt schon etwas, was zwar unzweifelhaft ein Sieg ist, sich aber nicht nach rauschendem Triumph anfühlt. Und so war auch die Stimmung im Bundesvorstand. Also ich habe das mal so auf den Punkt gebracht, ich habe eigentlich noch nie einen Wahlsieg erlebt, bei dem so wenig Euphorie dabei war. Ich sage aber auch ausdrücklich, ich finde es in diesem Falle gut, dass das so ist, weil es hat mir auch gezeigt, dass wir alle eigentlich die Ernsthaftigkeit der Lage erkennen und auch die Schwierigkeit der Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und dass jetzt eben nicht die Zeit ist, irgendwie rauschende Triumphe zu feiern, sondern wirklich die Ärmel hochzukrempeln und mal die Probleme anzupacken.
Und was sind denn dann die zentralen Herausforderungen, die ihr auch im Bundesvorstand diskutiert habt? Also mit welcher Linie, wie tief wird das da diskutiert? Worum geht's an so einem ersten Tag nach der Wahl?
Naja, man analysiert natürlich zunächst einmal. Also direkt am Tag nach der Wahl legt noch niemand irgendwelche Strategien für Koalitionsverhandlungen oder so fest, obwohl ein paar Dinge sich natürlich quasi automatisch ergeben. Aber erstmal wird analysiert, wird zurückgeschaut, wird natürlich auch auf den Wahlkampf geschaut, aber wird vor allem auf die generelle gesellschaftliche Lage geschaut. Und da beschäftigen uns natürlich vor allem zwei Dinge. Das eine ist generell der Zuspruch zu den extremen Kräften. Wir haben ja, wenn wir die Kräfte am rechten und am linken Rand zusammenzählen, also da zähle ich jetzt mal AfD, Linkspartei und auch das knapp an der 5%-Hürde vorbeigeschrammte BSW dazu, dann hat jeder Dritte in diesem Land extrem gewählt. Und wir haben nicht mal den Trost, dass wir sagen können, naja gut, die Extremen gehen immer zur Wahl und da sitzt noch irgendwo so eine schweigende Mehrheit, die muss man halt wieder aktivieren. Nee, wir hatten 83% oder wie viel Wahlbeteiligung, das ist praktisch Vollmobilisierung, weil sehr viel höher kommt man ohne Wahlpflicht nicht. Da muss man einfach sagen, das ist im Moment die politische Stimmung in Deutschland. Jeder Dritte fühlt sich eigentlich in der demokratischen Mitte nicht mehr aufgehoben und verspricht sich irgendeine Form von Heil von irgendeiner rechts- oder linksextremen Partei. Also das ist schon ehrlicherweise ziemlich besorgniserregend. Und da das Ganze sich ja in einem besonderen Fokus auf Ostdeutschland konzentriert, wo wir teilweise Ergebnisse für die AfD alleine von über 40% gesehen haben, ist das, wissen wir natürlich, dass wir ein allgemeines gesellschaftliches Problem haben, aber auch noch ein besonderes regionalspezifisches Problem in Ostdeutschland. Man muss sich ja nur mal die Wahlkreiskarte anschauen, wenn man die Wahlkreisgewinner sieht. Also das ist auf der Westseite eine ziemlich schwarze Karte mit ein bisschen Rot noch drin, an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch einem grünen Einsprengsel. Und im Osten ist das, mit Ausnahme von Herrn Ramelows Wahlkreis in Thüringen, mit Ausnahme von Leipzig und Potsdam und natürlich mit Ausnahme von Berlin, alles komplett blau. Und man kann wirklich, also man kann an der Wahlkreiskarte den früheren Verlauf der Mauer sehen, und zwar exakt. Es gibt auf der rechten, auf der linken Seite auch keine Ausnahme, keine Grauzone. Es ist wirklich, es geht durch, als würde die Mauer noch stehen. Und das finde ich auch 35 Jahre nach der Wiedervereinigung, also bekümmert mich.
Wenn ihr das dann analysiert, wie macht ihr das? Habt ihr irgendwie noch Daten, Erkenntnisse, die wir so als, wenn man sich das im Fernsehen ansieht oder wie auch immer, nicht hat? Oder diskutiert jeder so ein bisschen mit seinen Vermutungen? Oder wie macht ihr das, dass ihr das wirklich analysiert?
Na gut, das ist schon am ersten Tag nach der Wahl ist das so. Also da diskutiert jeder aufgrund seiner persönlichen Erlebnisse, Vermutungen, das, was man am Abend zuvor im Fernsehen gesehen hat. Das ist auch ganz gut so, weil man muss auch ehrlich gesagt einfach mal ein bisschen abladen an der Stelle, so die eigene Spannung entladen, sehen, wie es den anderen geht und auch mal zusammentragen, wie so insgesamt die Perspektiven, die Sicht auf die Dinge sind. Natürlich sammeln die Parteizentralen aller Parteien danach noch wochenlang Daten ein. also die ihnen dann von den Demoskopen oder von anderen Instituten geliefert werden, die Analysen, die über die Wahl geschrieben werden. Und das wird dann schon nochmal irgendwann zusammengefasst und für die Parteiführung entsprechend aufbereitet, um sozusagen ein akkurateres Gesamtbild zu bekommen. Aber das ist am Morgen nach einer Wahl einfach unmöglich.
In Bezug dann auf den potenziellen oder naheliegenden Koalitionspartner. Wie seid ihr daran gegangen? Was habt ihr dort diskutiert, als es dann um die Frage geht, okay, jetzt die SPD, und wird das dann strategisch irgendwie überlegt, sogar im Bundesvorstand, wie es gemacht wird? Oder ist es halt klar, man macht ein Angebot und dann sieht man mal, wie weit geht das?
Ja, also in der Tat hat uns das Wahlergebnis jede Diskussion darüber erspart, mit wem man denn nun gehen sollte. Also hätte es mehrere Möglichkeiten gegeben, wäre mit Sicherheit auch lange, wahrscheinlich sogar am längsten darüber diskutiert worden, welche dieser Möglichkeiten denn jetzt tendenziell vorzugswürdig wäre. So war natürlich klar. Ich meine, wir können ja schlecht den Regierungsauftrag ablehnen, nach dem Motto, wir haben jetzt nicht unser Wunschergebnis und deswegen ziehen wir uns jetzt schmollend in die Ecke zurück. Das geht nicht, wenn man stärkste Partei ist und klar den Regierungsauftrag bekommen hat. Und wenn man dann nur einen satisfaktionsfähigen Koalitionspartner zur Verfügung hat, dann sind viele Fragen von vornherein beantwortet. Und natürlich fängt man in dieser ersten Sitzung am Tag nach der Wahl noch nicht an, irgendwelche inhaltlichen Linien zu ziehen nach dem Motto, also das und das sind jetzt aber mal unsere Vorbedingungen für eine Koalition. Was aber schon relativ klar ist, weil das halt auch dadurch der Parteivorsitzende vorgibt, weil das auch sozusagen das Feeling in der Partei ist, ist, Friedrich Merz hat ja mal gesagt, ich unterschreibe nur einen Koalitionsvertrag, in dem eine Migrationswende und eine Wirtschaftswende drin sind. Und das, denke ich, wird auch die Linie sein, mit der die Union in die Verhandlungen geht. Das werden die beiden Essentials sein, sagen werden. Also da müsst ihr mitmachen. Das ist halt dann etwas, was der Größere dem Kleineren auch vorgibt. Dass man dafür dem Kleineren dann an anderen Stellen entsprechende Zugeständnisse machen muss, das versteht sich auch von selbst.
Wie schätzt du das ein? Wie sehr wird die SPD ernsthaft drüber nachdenken, nicht in die Regierung mit einzutreten? Zieren die sich gerade? Wollen sie den Preis hochtreiben? Oder besteht da wirklich eine Gefahr, müsste man fast sagen?
Also, dass sie den Preis hochzutreiben versuchen, ist legitim. Eine Gefahr besteht höchstens insofern, als die SPD, wenn ich das richtig mitgehört habe, das Gefühl hat, dass sie das Ergebnis dann eines Koalitionsvertrags einem Mitgliederentscheid unterwerfen muss. Wenn sie das tut, man weiß nie, wie so eine Mitgliedschaft abstimmt. Insofern, ja, da bestünde ein Restrisiko. Aber ich sage es jetzt mal aus der Sicht mit Sicherheit der SPD-Führung, aber auch, wenn sie vernünftig ist, der SPD-Basis, die SPD hat am Ende eigentlich auch keine Wahl. Also wir dürfen ihr natürlich nicht völlig inakzeptable Bedingungen stellen, aber wenn das halbwegs akzeptabel ist, was wir da aufschreiben, hat die SPD auch keine Wahl, als in diese Regierung zu gehen. Denn wenn sie sich jetzt verweigert, das hätte ja die logische Folge, dass wir zu Neuwahlen kämen, und ich glaube, dann dürfte sie sich auf ein einstelliges Ergebnis freuen. Das ist keine wirkliche Option.
Nun ist in der Diskussion, dass gegebenenfalls nur ein Koalitionsvertrag für das erste Jahr geschlossen werden soll. Was ist da dran?
Also in solchen Phasen, das ist jetzt eine spannende Frage, ob das noch diskutiert wird, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, aber in solchen Phasen werden sehr, sehr viele Gedankenspiele angestellt. Und es ist ja auch richtig so. Also man soll ja mal alle Szenarien durchspielen. Und der Gedanke, der hinter dieser Fragestellung steht, ist ja der, sollen wir, bevor wir jetzt wieder Wochen und Monate lang versuchen, uns über jedes Komma zu einigen und irgendwie so jedes noch so kleine Politikgebiet abzudecken, wie man das so klassischerweise, wenn man die Ruhe und die Zeit hat, in Koalitionsverhandlungen macht, oder sollten wir uns nicht angesichts der Lage, in der sich Deutschland befindet, auf die großen Punkte konzentrieren, wo sich jetzt wirklich auch schnell was bewegen muss und dort ein Programm vereinbaren, und alles Weitere sieht man dann später. Ich finde, auch das ist zumindest eine legitime Erwägung, zu sagen, lass uns jetzt erstmal ein Anpackprogramm machen, lass uns die dringendsten Baustellen in Angriff nehmen und über den Kleinkram reden wir dann später und sehen mal, ob wir uns darüber auch noch geeinigt kriegen oder ob wir dann wirklich sagen, okay, nachdem wir jetzt das Land wieder so halbwegs auf die Schiene gesetzt haben, gehen wir wieder auseinander und erbitten ein neues Wählervotum, wer sich jetzt weiter um die Kleinigkeiten kümmern darf. Trotzdem muss man natürlich sagen, dass ist sicherlich nicht die erste oder die bevorzugte Option. Denn die Bürgerinnen und Bürger erwarten ja auch mit einem gewissen Recht. Ich meine, sie haben gesprochen, sie haben ein Mandat erteilt und sie haben ein gewisses Recht darauf zu sagen, jetzt nehmt das Mandat verdammt nochmal für 4 Jahre an und dann beurteilen wir euch neu. Also zumindest sollte man sich da schon ernsthafte Mühe in diese Richtung geben.
Nun haben wir mit dem zukünftigen Bundestag auch spannende, in Anführungszeichen, Mehrheitsverhältnisse, was ja zu einer weiteren Diskussion führt, Reform der Schuldenbremse, Abschaffung vielleicht der Schuldenbremse noch mit dem alten Bundestag. Wie intensiv wird das innerhalb der CDU auch breit diskutiert? Was ist da dran und was hältst du dann davon, wenn es in die Richtung gehen sollte?
Ja, also auch das wird spannend, inwieweit sich da in den nächsten Tagen vielleicht sogar etwas verschiebt zu dem Stand, den wir heute haben, also sozusagen unmittelbar vor Karnevalsbeginn, das können wir an dieser Stelle auch offenlegen. Und weil das mit dem Karnevalsbeginn jetzt ja wirklich mal rein kalendarisch gemeint war, also keine politische Implikation. Es ist auch echt nicht die Zeit für politischen Karneval. Also wir gehen feiern, wir haben uns über Fasernacht auch schon mal unterhalten. Ich gehe auch wieder sehr gerne feiern, aber die politische Arbeit ist gerade im Moment ganz anders aufgestellt und das ist auch richtig so. Die Mehrheitsverhältnisse im neuen Deutschen Bundestag sind Gott sei Dank schon klar. Das hat auch was mit dem Ausscheiden natürlich des BSW zu tun. Also ich meine, CDU und SPD haben eine zwar jetzt nicht großartige, aber absolut solide Mehrheit. Das Problem, das wir haben, ist, dass es im neuen Bundestag keine verfassungsändernden Mehrheiten mehr gibt. Beziehungsweise, dass AfD und Linkspartei zusammengenommen mehr als ein Drittel der Sitze halten und damit alle Fragen, die mit 2/3 Mehrheit entschieden werden müssen, nur entschieden werden können, wenn eine der radikalen Kräfte mitmacht. Und das ist natürlich eine Situation, die wir in Deutschland tatsächlich noch niemals hatten. Und vor diesem Hintergrund ist schon zu überlegen, ob man etwas, was verfassungsändernde Mehrheiten braucht, vielleicht noch jetzt mit dem alten Bundestag verabschiedet. Allerdings hat Friedrich Merz, also das ist ja schon der Stand von heute, ja schon gesagt, also eine richtige Form der Schuldenbremse, das ist einfach zu komplex. Das können wir jetzt nicht anpacken, das muss hinterher geschehen. Also eigentlich diskutiert man Stand heute ja nur über die Frage, beschließt man noch schnell ein Sondervermögen für die Bundeswehr, weil die das Geld ja auch tatsächlich dringend braucht.
Und was hältst du davon?
Also ich denke, solange man das auf eine so isolierte Frage zuspitzt, halte ich das für in Ordnung. Man kann ja auch nicht sagen, man legt sich jetzt bis zur Konstituierung komplett zurück und macht gar nichts mehr. Dinge, die man für nötig hält, die man für dringend hält, die finde ich, die müssen auch noch gemacht werden. Aber dass man Entscheidungen, die also ganz weit in die Zukunft reichen, wie zum Beispiel so eine Reform der Schuldenbremse, dass man die jetzt nicht noch holterdiepolter versucht, mit dem alten Bundestag zu treffen, das finde ich auch richtig. Also da muss man halt dann schauen, wie man irgendwie im neuen Bundestag mit den Mehrheiten zurechtkommt.
Wie habt ihr über alles, was so rund um Trump jetzt passiert ist, diskutiert?
Also jetzt diesen Montag waren wir hinreichend mit uns selbst beschäftigt. Aber natürlich kam, wie im Moment überall, Donald Trump auch hier zur Sprache, weil das haben ja wahrscheinlich viele seinen Tweet gelesen, ne, wo er der konservativen Partei in Deutschland zu ihrem großartigen Erfolg gratuliert und niemand weiß so genau, wen er eigentlich damit meint. Und die Art und Weise, wie jetzt nicht so er selber, aber sein Vizepräsident in München oder vor allem natürlich sein Spezi Elon Musk sich hier in den Wahlkampf eingemischt haben, das war schon unverschämt. Das macht man einfach nicht. Aber gut, ich meine, Stil und irgendwie diplomatische Comments sind dieser Administration ja sowieso völlig fremd. Daran werden wir uns noch gewöhnen müssen. Und insofern, ja, ist das natürlich auch ein Thema, aber eigentlich mehr in der Hinsicht nach dem Motto, wie kann man verhindern, dass die AfD sich tatsächlich auf denselben Zug setzt wie Trump und am Ende im selben Bahnhof ankommt. Das beschäftigt uns schon sehr, aber war es auch keine Frage, die man am Montagmorgen ausdiskutiert hätte.
Wie geht's denn jetzt weiter? Was sind die nächsten Schritte im Zeitplan?
Also, warum wir glauben, dass diesmal unser trotz der schnelllebigkeit der Ereignisse uns die paar Tage Zeitverzug zwischen Aufnahme und Publikation nicht schaden werden, hat ja 2 Gründe. Der eine ist die Fasernacht. Das ist aber ja nun nicht in ganz Deutschland der Fall. Und insbesondere in Berlin wird nicht Fasernacht gefeiert. Also gehen wir mal davon aus, dass auch über das Karnevalswochenende dort viele politische Gespräche geführt werden. Aber der zweite Grund ist die Bürgerschaftswahl in Hamburg. Die Ergebnisse werden wir kennen, wenn das hier ausgestrahlt wird. Aber heute kennen wir sie natürlich noch nicht. Aber das wartet man einfach noch ab, weil man nicht will, dass egal, was man in irgendwelchen Sondierungsgesprächen bespricht, jetzt noch in den Wahlkampf in Hamburg reingezogen wird. Also deswegen denke ich, Gespräche in dem Sinn, dass auch Dinge nach außen kommuniziert werden, wird es erst ab Mitte nächster Woche geben. Also genau dann, wenn hier die Ausstrahlung sein wird. Und dann beginnt traditionell erstmal eine Phase der sogenannten Sondierungsgespräche. Also, dass man versucht, erstmal auszuloten, können wir in Koalitionsverhandlungen gehen? Wie gesagt, für mich ist das Ergebnis relativ klar. Aber Sondierungsgespräche haben vor allem den Zweck, Dinge zu entschärfen, an denen eine Koalition möglicherweise zerbrechen kann. Also man bespricht die wirklich großen Punkte, die man anpacken will. Man bespricht die potenziellen großen Dissenspunkte und schaut zu, ob man da irgendetwas Kompromissfähiges hinbekommt. Deswegen werden diese Sondierungsgespräche auch nur in einem sehr kleinen Kreis geführt. Das Sondierungsteam auf Unionsseite ist ja auch schon benannt worden. Also man hat sich offensichtlich auf ein 6+6 Format geeinigt. Parteivorsitzende, Fraktionsvorsitzende, Generalsekretäre. Und die werden, wie gesagt, jetzt sich erstmal ein paar Mal treffen und mal die großen Dinge miteinander in den Blick nehmen und darauf abklopfen, ob da Einigungen möglich sind. Und wahrscheinlich auch schon erste Linien von einer Einigung skizzieren. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo diese Sondierungsgruppe dann ein Votum abgibt nach dem Motto, okay, wir sind soweit, dass wir in richtige Koalitionsverhandlungen eintreten können. Damit rechne ich so in 2 bis 3 Wochen. Und das muss dann auch noch von den Parteigremien abgesegnet werden. Aber das halte ich dann für eine relative Formsache. Ja, und dann geht's in die eigentliche Verhandlung des Koalitionsvertrags. Das bereiten die Parteizentralen vor, die also auch die Wahlprogramme zusammenschreiben, übereinander legen, schauen, wo sind Dinge, die geeint werden müssen, wo sind Formulierungen, die schon so halbwegs identisch sind, wo man das eine oder andere übernehmen kann, wo muss man Kompromissformulierungen austüfteln. Und dann beginnt die Phase der Arbeitsgruppe. Also da werden dann, das sind dann größere Teams und das sind Teams mit Fachleuten aus den jeweiligen Parteien. Da denke ich, kommen dann auch die Länder ins Spiel, ohne zu wissen, wie das jetzt genau sein wird. Aber es ist eigentlich so Tradition, dass dann eben auch aus den unterschiedlichen Verbänden Leute beigeholt werden, die halt in dem jeweiligen Gebiet Expertise haben. Und die feilschen dann wirklich so ein bisschen über die Einzelheiten und auch über die Kleinigkeiten und wie das dann im Koalitionsvertrag aufgeschrieben werden soll. Ja, und wenn die Arbeitsgruppen fertig sind, dann tritt wieder die sogenannte Hauptverhandlungsgruppe zusammen. Das wird das Sondierungsteam aber sicherlich noch ergänzt, um ein paar weitere Entscheidungsträger auf der Bundesebene sein. Und die müssen dann das, was die Arbeitsgruppen produziert haben, insgesamt in den Blick nehmen und schauen, ob man daraus ein ganzheitliches Werk zusammenzimmern kann, das man einen Koalitionsvertrag nennt.
Und was tippst du, ist das bis Ostern zu schaffen?
Ja. Das, da muss man sich ein bisschen anstrengen, aber zu schaffen ist das auf alle Fälle. Und ich glaube, dass das Bewusstsein der Dringlichkeit, dass ich weiß, Friedrich Merz mahnt sowieso ständig zur Eile. Der SPD, glaube ich, muss mir jetzt noch ein bisschen Zeit geben, sich zu sortieren. Obwohl sie hat ja Stand heute immerhin schon ihren neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt. Also das rüttelt sich auch gerade alles zurecht. Aber die wissen auch, dass wir uns jetzt nicht monatelang Zeit nehmen können, Koalitionsgespräche zu führen, wenn die Bevölkerung das Gefühl hat, dass die Hütte brennt.
Ich habe jetzt auch den Kommentar gehört, dass die Ampel zu keinem ungünstigen Zeitpunkt in die Luft geflogen sein konnte. Jetzt mit Blick auf Trump und NATO und was halt droht, Ukraine-Krieg. Wie hat Robin Alexander gesagt? Macron hätte schon einen Kanzler mitgenommen, wenn er einen gefunden hätte.
Ja, genau so ist es. Wobei ich weiß, dass Macron und Merz sich da ganz eng abgestimmt haben. Und Friedrich Merz hat uns auch erzählt, ich glaube, das darf ich auch erzählen, dass er Macron die Botschaft mitgegeben hat, soll dem amerikanischen Präsidenten ruhig sagen, dass der voraussichtliche neue deutsche Bundeskanzler exakt in allen Dingen derselben Meinung ist wie der französische Präsident. Also da findet bereits bereits eine Abstimmung statt. Nach allem, was ich höre, gibt es offen, ist Friedrich Merz schon auch fast mehr mit außenpolitischen Dingen beschäftigt als mit der Innenpolitik, obwohl er noch gar nicht im Amt ist, weil eben die Probleme so drängend sind gerade in und für Europa. Aber ja, ich meine, die Ampel ist ja auch nicht zuletzt in die Luft geflogen, weil sie einfach mit diesen ganzen Herausforderungen nicht mehr fertig wurde. Und jemand hat auch in so einer Zeitungskolumne geschrieben, und das sehe ich auch so, Europa, damit auch Deutschland, befinden sich gerade auf dem Weg in einen perfekten Sturm. Oder eigentlich sind wir schon mittendrin. Und bedauerlicherweise, jedenfalls aus deutscher Sicht, sind wir mit einer ziemlich zerschlissenen Takelage unterwegs, was diesen Sturm angeht. Und deswegen es wird höchste Zeit, wenn ich mal in der Segelsprache bleibe, obwohl ich vom Segeln nichts verstehe, es wird höchste Zeit aufzuentern und die Segel zu flicken und die Seile festzuzurren, denn es wird ein sehr ungemütlicher Ritt.
Hast du den Eindruck, dass Deutschland und Europa überhaupt noch eine Rolle spielen in diesem, was da gerade global passiert?
Im Moment nicht. Und genau darum geht es, diese Rolle zurückzugewinnen. Man muss aber auch dazu sagen, wir haben eigentlich die Substanz, eine solche Rolle zu spielen. Also jetzt mal rein von der ökonomischen Kraft her, die ja nun mal die Basis für alles ist. Und bei allem, wo wir in Deutschland auch zu Recht darüber lamentieren, dass unsere Wirtschaft im Moment so lahmt, wir sind noch immer die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und die anderen europäischen Partner, Frankreich, Italien, liegen nicht so viel dahinter. Spanien ist und Polen sind jetzt auch nicht zu verachten. Also wenn man das alles zusammennimmt, dann ist noch die Frage, wo positioniert sich Großbritannien, das sich jetzt ja auch in einer sehr unangenehmen Zangensituation wiederfindet, aber von einem Premierminister auch geführt wird und von einer Mehrheit, die, glaube ich, schon sieht, dass also Let's Britain go it alone vielleicht jetzt nicht so die perfekte Art und Weise ist, um sich durch diesen Sturm hindurch zu manövrieren. Und wenn man das alles zusammennimmt, ich meine, da haben wir schon eine ökonomische Power, dass wir uns auch nicht an die Seitenlinie drängen lassen müssen. Aber die Voraussetzung ist eben, dass wir erstens, dass wir uns einig sind und zweitens, dass wir auch bereit sind, diese ökonomische Power, die wir haben, auch in sogenannte Hard Power, also ein bisschen eben zu militärischer Macht umzusetzen. Denn sonst, das lernen wir gerade, werden wir nicht ernst genommen in der Welt, die ein Putin sowieso, ein Xi Jinping auch, aber die eben auch einen Trump definieren, zählen nur die harten Tatsachen. Und das ist, geht schon fast ein bisschen in die Richtung wie damals Stalin nach dem Motto, wie viele Divisionen hat der Papst. Also ganz weit sind wir noch nicht, aber das ist im Moment die neue Weltordnung, der wir uns gegenüber sehen.
Zum Abschluss, ich wollte dich noch einmal fragen, was du von den Rückzügen aus der ersten Reihe der Politik oder aus der Politik generell hältst, die es jetzt ja dann doch gegeben hat. Wir haben beim letzten Mal noch ein bisschen geflaxt, Mensch, die drei, die da so gegen die Wand gefahren haben, die sind im Wahlkampf und ich bin der nächste Kanzlerkandidat, also Lindner jetzt nicht, ohne jegliche Selbstkritik. Und jetzt ist ja doch einiges passiert. Was hältst du davon?
Ja, man hat auch so das Gefühl, nach dem Motto, nachdem sie das Land gegen die Wand gefahren haben und das nicht einsehen wollten, haben die Bürgerinnen und Bürger an der Wahlurne gesagt, also jetzt zeigen wir euch nochmal wirklich, wo die Wand ist und dass die hart ist und ihr da nicht mit dem Kopf durchgehen könnt. Ja, es ist zwangsläufig. Also ich meine, für Olaf Scholz war das sowieso klar. Ich meine, wenn man Kanzler ist, dann bleibt man entweder Kanzler oder man ist weg, wenn man eine Wahl verliert. Christian Lindner, ich meine, das ist ja schon fast eine tragische Figur. Die FDP war ja schon einmal aus dem Bundestag geflogen, damals unter Philipp Rösler, mit, ich glaube, 4,8%. Und dann hat Lindner sie übernommen, hat sie, muss man ja sagen, wieder hochgebracht. Das hat ja auch seine starke Stellung innerhalb der Partei begründet. Er hat sie wieder hochgebracht, er hat sie sogar auf richtige Höhenflüge geführt, 2021 über 11%, nur um sie jetzt sozusagen endgültig in den Untergang zu treiben. Denn 4,3% ist ja nun das schlechteste Ergebnis in der Geschichte der FDP überhaupt. Und ob sie sich daraus nochmal befreien kann, ob sie sich aus dem Tal wieder zurückkämpfen kann, das muss man sehen, das kann im Moment keiner seriös vorhersagen, aber mit Sicherheit kann sie es nicht mit Christian Lindner. Und das hat er auch selber eingesehen, er ist ein schlauer Kopf und hat daraus eben auch einfach die fälligen Konsequenzen gezogen. Das muss man nach einem solchen Desaster. Philipp Rösler ist danach aus der Politik ausgeschieden, nach den 4,8%. Das geht dann eben einfach nicht mehr. Frau Wagenknecht, denke ich, wird auch nicht mehr wiederkehren. Das, was ich in diesem Falle, was dich nicht überraschen wird, für keinen Verlust halte. Aber so ist das eben, wenn man unter die 5%-Hürde fällt. Und Robert Habeck, ist ja jetzt der Einzige, der nicht sagt, er scheidet komplett aus der Politik aus, aber er zieht sich aus der ersten Reihe zurück. Das muss man auch sehen, ob es da nochmal ein Comeback gibt irgendwann oder ob das dann doch jetzt nur ein Abschied auf Raten ist. Aber ja, ich meine, 11,6 oder wie viel die Grünen jetzt hatten, ist halt auch für grüne Verhältnisse in den letzten Jahren ein sehr schlechtes Ergebnis und deutlich schlechter als das von Annalena Baerbock, und das empfanden die Grünen schon als schlecht. Und das war auch ein bisschen der Hintergrund der Kandidatur von Habeck, zu sagen, also die Baerbock hat es versemmelt und jetzt zeige ich euch, wie man es besser macht. Und das Ergebnis war noch schlechter. Dann kann man eigentlich auch nur die entsprechenden Konsequenzen ziehen. Also ist alles klar und logisch und spricht eigentlich an dieser Stelle für die Selbstreinigungskräfte der Demokratie. Vielleicht ein bisschen spät, aber es funktioniert auch am Ende.
Wir werden dann sehen, mit wem ihr es in den Arbeitsgruppen seitens der SPD zu tun bekommt. Da sind ja auch ein paar Menschen, von denen ich tippen würde. Es sind nicht so unbedingt deine Favorites. Aber es wird natürlich auch die anderen geben, wie überall. Es
ist genau.
Immer Ende von beiden was
das,
dabei.
Ich meine, das ist vielleicht die wichtigste Lektion, die wir auch versuchen müssen zu transportieren. Demokratie lebt nun einmal vom Kompromiss. Lebt davon, dass jeder wirklich auch auftreten, seine Meinung sagen, seine Unterstützung mobilisieren kann und dass man sich am Ende irgendwie so zusammenfinden muss, dass es für eine Mehrheit reicht. Das ist das, was die Demokratie natürlich auf der einen Seite unendlich überlegen macht gegenüber jeder Autokratie, weil es die einzige Form ist, wo wirklich die Bürgerinnen und Bürger partizipieren an der politischen Entscheidungsfindung. Aber es macht sie natürlich auch langsam. Es macht Entscheidungen teilweise träge und auch schwierig zu erklären. Und aber letzten Endes lebt eine Demokratie davon, dass die Bürgerinnen und Bürger auch bereit sind, für ihre Freiheit das zu akzeptieren. Und jeder hat das Recht auf meine Meinung, gilt eben nun mal in der Demokratie nicht. Damit muss man sich abfinden. Aber die Alternative ist, es gibt nur noch einen, der sagt, jeder hat das Recht auf meine Meinung, nämlich der gerade der Autokrat oder Diktator ist. Und die Annahme nach dem Motto, ich bin für ein solches Modell, weil ich am Ende der Diktator sein werde, so mag Donald Trump denken, aber für die Mehrzahl der Bevölkerung hielt ich das doch für etwas kühn.
Und dann wünsche ich natürlich, dass es mit dem Kompromissfinden wieder klappt, weil das ist in der Ampel ja nicht der Fall gewesen.
Ja, das stimmt allerdings auch. Man muss auch irgendwann zu einem Ergebnis kommen, egal wie der Kompromiss aussieht. Und dann muss man es vor allem auch durchhalten und dazu stehen und kann ihn nicht eine Woche später wieder in Frage stellen.
Und man braucht auch da ein paar Menschen, bei denen man irgendwie versteht, wenn sie es erklären. Das war jetzt Olaf Scholz auch nicht ganz. Also ich habe bis heute zum Beispiel auch nicht verstanden, ist er jetzt weg oder nicht, weil ich verstehe den Menschen nicht, wenn er anfängt, da seine Sätze zu sagen. Ich weiß, was hat er jetzt gesagt? Ich weiß es einfach nicht.
Das ist phänomenal, ne? Dass jemand, der eigentlich jetzt gar nicht als Politiker, sondern wirklich in der öffentlichen Kommunikation solche Defizite hat. Also gerade wenn man sich die moderne Welt anschaut mit ihren ganzen Anforderungen, Social Media und was da alles dazugehört, dass so jemand es doch noch bis ins höchste Staatsamt schaffen kann, auch wenn er sich jetzt nicht so lange drin gehalten hat. Eigentlich ist mir das schon fast wieder sympathisch.
Echt? Ich finde, das ist eher kein Pluspunkt für unsere Demokratie.
Es sollte anders sein.
Also. Aber jetzt, er ist es ja auch nicht geworden, weil er gewonnen hat, sondern weil die anderen verloren haben.
Ja, klar.
Aber das macht es auch nicht besser. Man muss ja erstmal Kandidat überhaupt werden. Das haben wir jetzt aber hinter uns und wir wünschen ihm natürlich alles Beste. Nur das Beste ist gar keine Frage. Trotzdem dürfen wir ein bisschen erleichtert sein, dass wir jetzt dann ein bisschen andere Zeiten kriegen und wir drücken natürlich die Daumen, dass die gut werden.
Genau, es wird auf jeden Fall irgendeine Form von Neuaufbruch sein. Und möge es, wenn ich mal unseren Wahlslogan aus der Landtagswahl nochmal zitieren darf zum Abschluss, möge es der Aufbruch in eine gute neue Zeit sein.
Und eine gute Zeit wünschen wir auch, wie immer, am Ende einer Folge an alle unsere Hörerinnen und Hörer. Und wir werden dich natürlich und hier mit dem Podcast dann zusammen ja auch mit begleiten, wie das so in den Arbeitsgruppen, zu denen du ja möglicherweise gehören wirst. Da spricht ja einiges dafür, wie bei den letzten Malen ja auch. ja, dass du uns dann erzählen kannst. Ganz brühwarm.
Ja, schauen wir mal. Alles Gute.